Lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, wir Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, heute und übermorgen in eurer Mitte, in eurem mir so lieb und vertraut gewordenen Saal sein zu dürfen und eine Botschaft zu sagen, die Gott mir aufgetragen hat. Das Thema für heute Abend lautet: Wer wird entrückt? Und was geschieht mit denen, die nicht entrückt werden? Um den ganzen Ernst und um die ungeheure Wichtigkeit und Gegenwartsnähe dieses Themas zu empfinden, muss ich zunächst einmal sagen, weil vielleicht einige heute Abend zum ersten Mal in einer solchen Versammlung sind, wie wir es auch gestern Abend erlebt haben, im Deutschen Museum. Da waren Leute, die waren zum ersten Mal da und haben dann mit Erstaunen gesagt, ja, dass es so was gibt, habe ich gar nicht gewusst. Und so ist auch möglich, dass heute Abend solche da sind. Und da muss ich zunächst ganz kurz sagen, was Entrückung ist. Alle die von Herzen dem Herrn Jesus angehören, die sich gelöst haben und haben lösen lassen von dem Teufel und der Sünde und der Welt und allem Fluch und allem Bösen, das unser Leben von Kindesbeinen an, ja von unseren Vorhältern her, erfasst und erfüllt und quält, die sich davon gelöst haben und sich dem, der sie erkauft hat auf Golgatha mit seinem Blut, der unsere Sünden bezahlt hat, der die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdient haben, auf das wir nicht mehr gestraft werden, weil er sie für uns getragen hat, die dem sich hingegeben haben, in heiligem Glaubensgehorsam. Alle die werden, wenn Jesus bald wiederkommt vom Himmel her, in den Wolken, in der Luft, werden sie von ihm hinweggenommen, hinaufgehoben, vor seinen Preisrichterstuhl gestellt und gehen da durch verschiedene Dinge noch in die Herrlichkeit ein. Alle. Ob sie katholisch oder evangelisch, freikirchlich sind oder Gemeinschaftsleute in einem christlichen Verein oder vielleicht ganz alleinstehend. Es gibt ja auch ganz alleinstehende Eisheilige. Ja. Ja. Das ist einerlei, das spielt keine Rolle. Alle, die in Wahrheit dem Herrn Jesus angehören, die ihn als ihren Heiland erfahren, sich ihm gegeben haben, im Gehorsam des Glaubens, in der Liebe und der Treue, durch ihn eine wesenhafte Verwandlung erfahren haben, neue Menschen geworden sind, durch den Glauben an ihn, durch das Gelöstwerden von Nacht und Fluch und Finsternis und Angst und Sünde und Schande und Not und Grauen und Schwermut und Selbstmordgedanken und wie die Dinge alle heißen, die den natürlichen Menschen quälen, ohne dass es jemand merkt. Alle, die Christus angehört haben, von Herzen, die werden entrückt. Und die Entrückung ist die Hinaufnahme zu Gott, ohne dass man vorher stirbt. Und ich will euch nun die Frage, wer wird entrückt, beantworten. Und zwar durch einen einzigen Vers aus dem Hebräerbrief. Und zwar aus folgendem Grunde. Im Hebräerbrief, das sind in ein oder zwei Versen, ist die Rede von Henoch, das war der siebte von Adam, also der Urengel von Adam, der wurde entrückt. Und nun ist das, was geschehen ist damals, ist ein Vorbild für das, was geschehen wird. Der Jesus wurde ja auch entrückt. Der ist ja auch nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, ist er ja auch hinaufgefahren in den Himmel. Und so werden alle die entrückt, die ihm gehören, die werden auch hinaufgenommen in die Herrlichkeit. Und wer wird nun entrückt? Wer? Nicht alle Kirchenmitglieder. Nicht alle Schein- oder Halbfrommen. Sondern alle, die mit Bewusstsein Jesus Christus, dem Sohn Gottes, angehören. Die mit Bewusstsein sich abgewandt haben von Sünde und Schuld und Angst und Not. Sich haben gelöst oder lösen lassen, sagte ich vorhin, dem Herrn zu eigen gegeben haben. Sie werden entrückt. Ob arm oder reich, groß oder klein, groß getauft, geist getauft, nicht getauft, das ist alles einerlei. Und ich will dafür nun das Vorbild des Henoch euch nennen und da einige Fragen klären. Aber viel wichtiger und spannender und tragischer und dynamischer ist die zweite Frage, auf die ich dann auch mehr Zeit verwenden möchte. Was geschieht mit denen, die nicht entrückt werden? Um ganz praktisch zu werden, hier in unserem Raum sind Menschen, die gehören mit Bewusstsein dem Herrn Jesus an. Vielleicht die meisten. Alle, das glaube ich nicht. Aber vielleicht sehr viele oder die meisten. Die gehören mit Bewusstsein dem Herrn an. Und wenn ich jetzt die Probe auf das Exempel machen wollte und wollte sagen, alle, die bewusst dem Herrn wirklich angehören, wirklich, die bis zum Schwören wissen, dass ihr Schuldbrief ist zerrissen, dass die Zahlung ist vollbracht, dass der Herr sie auf und angenommen hat, wenn ich sagen würde, sie sollen mal einen Arm heben, da ging ein Wald von Armen hoch. Aber ich möchte das nicht machen. Wir wollen ja keine christliche Schau hier machen, sondern das Evangelium sagen. Nun sind aber auch hier viele Menschen, die sind gut und fromm und edel, die sind mit heiligem Ernst bemüht, Gott zu suchen, die aber nicht bewusst dem Herrn angehören. Was geschieht mit denen, die dann zurückbleiben, wenn die Frommen entrückt werden? Das ist ja der zweite Teil. Und ich werde da sehr ernste und sehr gewaltige Dinge zu sagen haben nach dem Wort Gottes. Ich werde dafür das Wort Gottes als Beweis anführen, euch vorlesen, dass ihr seht, das ist nicht eine Meinung von mir, sondern das ist die Tatsache. Fangen wir an mit dem ersten Teil, wer wird entrückt? Ich lese aus Hebräer 11, Vers 5 und 6, wo geschrieben steht, durch Glauben war Henoch entrückt. Also durch Glauben, weil er geglaubt hat. Glauben heißt sich fallen lassen auf jemanden. Das ist die Grundbedeutung. Die Grundbedeutung dieses Wortes. Sich fallen lassen auf jemanden. Sich hingeben, sich ausliefern, sich hergeben, sich zur Verfügung stellen, sich selber loslassen. Seine Lüste und seine Ängste und seine Sünden und seine Nöte, sich selber loslassen und sich ganz fallen lassen auf den, der uns erkauft und erlöst hat. Das kann man. Das kann man. Wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann frage einen, der es weiß. Das habe ich nämlich auch gemacht. Das kann man. Und das ist Glauben. Glauben heißt, sich fallen lassen. Den Sohn Gottes, das heißt Glauben an Jesus. Sich bergen in ihn. In ihm ein neuer Mensch werden. In ihm von sich und dem Alten und dem Bösen, dem Dunkeln und der Vergangenheit loswerden. Darf ich Ihnen meinen Stuhl anbieten? Kommen Sie her. Kommen Sie her. Ich lese, durch Glauben war Henoch entrückt. Wozu? Damit er den Tod nicht sehen sollte. Der Tod ist erstens ein Zustand. Tod ist, wer mit Gott nicht in Lebensverbindung steht. Er ist tot in Sünden und Übertretung. Wir haben hier in diesem Raum Tote und Lebendige. Die Lebendigen sind die, die den Herrn Jesus auf und angenommen haben und die vom Herrn Jesus auf und angenommen worden sind. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wir haben Lebendige, sie sind lebendig geworden. Wir haben aber auch hier Tote, die sind noch nicht lebendig geworden. Also ist der Tod ein Zustand. Man ist unempfindlich gegen Gott. Man wird nicht von seiner Liebe entzündet zum Dank und zum Lob. Es treibt uns nicht für ihn ein Zeugnis zu sagen in dieser Welt. Er ist nicht die Kraft und die Freude und die Seligkeit unseres Lebens geworden. Dann ist man noch tot. Das sage ich nicht als Vorwurf. Ich war ja auch 23 Jahre tot in der Welt, ehe ich das Leben empfing. Der Tod ist erstens ein Zustand des Getrenntseins von Gott. Zweitens ist der Tod ein Raum. Ein großer Raum. Der Tod gab die Toten. Und das Meer gab die Toten. Und der Hades gab die Toten. Das sind große Totenräume. Denn wenn die Menschen sterben, da ist es nicht aus, wie sie so gerne es haben möchten. Nein, nein. Nein, nein, das sagt uns das Gewissen. Und die Geschichte, und es gibt kein Volk, das glaubt, dass nach dem Tode alles aus ist. Nur so ein paar hypermoderne Fantasten, die wünschen das. Aber im tiefsten Grunde glaubt jedes Volk, dass es nach dem Leben weitergeht. Und deshalb geben auch alle Völker ihren Toten etwas mit für die Wanderung nach dem Tode in die andere Welt. Deshalb sagte ich, zweitens ist der Tod ein Raum und drittens ist der Tod ein gewaltiger Engelfürst. Und er wird mit dem Tod einer bezeichnet. Dieses Wort Thanatos heißt das, bedeutet also ein Getrenntsein von Gott, ein Zustand, bedeutet zweitens einen Aufbewahrungsraum für Verstorbene, das ist ein Raum, es gibt auch andere Räume. Aber der Tod ist ein besonderer Raum. Das Meer ist ein solcher Raum, das sind nicht die Ozeane. Das Meer gab die Toten, der Tod gab die Toten, der Hades gab die Toten. Und drittens ist der Tod ein furchtbarer Engelfürst. Der letzte Feind, der ausgefaltet wird, ist der Tod. Der letzte Feind. Alle Feinde werden gezwungen. Der letzte Feind ist der Tod. So steht geschrieben. So sagt es Gottes Wort. Und nun brauchte der diesen Tod nicht zu schauen. Diesen Tod schauen zu müssen und diesen Tod schmecken zu müssen, ist eine furchtbare Sache. Deshalb werden die, die entrückt werden, den Tod nicht schauen und brauchen den Tod nicht zu schmecken. Das ist ein wunderbares Vorrecht für die, die entrückt werden. Ich lese aber mein Zeugnis weiter. Henoch wird entrückt, das Glauben, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht gefunden. Man hat ihn also gesucht. Der Henoch war einfach nicht mehr da. Man hat ihn nicht gefunden. Und weil das, was war, das ist, was sein wird. So steht geschrieben. Was war, ist das, was sein wird. So sehen wir in dem ein Vorbild von dem, was sein wird. Was der eine erfahren hat, erfahren auch alle, die glauben. Wenn wir schon glauben, wurde er entrückt. Und wenn wir im lebendigen Glauben stehen, werden wir auch entrückt. Und wir werden gesucht werden. Wie sich das jetzt abspielt, das will ich jetzt nicht schildern. Obwohl das mich sehr reizen würde, das einmal darzustellen, wie das ist. Angenommen, die Entrückung wäre jetzt. Angenommen, sie ist nicht jetzt. Sie ist nicht heute, ist auch nicht morgen. Aber sie steht nahe bevor. Sie steht nahe bevor. Wie nahe, weiß kein Mensch. Angenommen, sie wäre jetzt. Jetzt. Um 8 Uhr. In 5 Minuten. Angenommen. Dann würde auf wunderbare Weise, das heißt auf dieselbe Weise, wie Jesus hinaufgenommen wurde, da würden sie unter uns, die dem Herrn von ganzem Herzen angehören, ihr Leben, ihre Sünde, ihre Schande, ihre Sehnsucht, ihr Glücksverlangen, die Totalität ihres Menschseins und Daseins und So-Seins gegeben haben, die würden dann hinaufgenommen werden. Sie brauchen nicht zur Türe hinauszugehen. Da gibt es keinen Widerstand mehr für den neuen Geistleiter. Wir sind einfach verschwinden sie weg. Und dann kommt heute Nacht bei den Nachrichten geheimnisvolles Verschwinden vieler Menschen. Bei den Radionachrichten. Die Zeitungen sind voll, aber nur ein paar Tage. Und dann kommen andere Ereignisse. Dann hält wieder der Gustav oder der Kennedy eine Rede oder der Adenauer hat Schach mit seinen Mitarbeitern oder irgend so etwas, nicht wahr? Und da kommt was anderes wieder. Und da ist das schon verschmerzt, das geheimnisvolle Verschwinden vieler Menschen. Der moderne Mensch wird darauf trainiert, dass er nichts mehr festhält und über nichts mehr nachdenkt, sondern da überstürzt eins das andere. Ein Chaos, ein Tohuwabohu von Erlebnissen und Eindrücken hat der Teufel bereit, um den Menschen auch von den wichtigsten Fragen fertig zu werden für die Ewigkeit, um ihn davon abzuhalten. Also, noch einmal, er wurde nicht gefunden. So werden auch wir nicht gefunden. Sie sind einfach nicht mehr da. Damit muss ich dann die Menschheit abfinden. Sie sind einfach nicht mehr da. Alle, die waren wollen. Ihr werdet sagen, das sind doch Millionen. Ja, das sind viele und es sind doch wenige. Wie viel, weiß kein Mensch. Kann keiner sagen, etwa 1,27 oder 1,46 oder 1,23 oder Prozent der Menschen sind gläubig. Weiß keiner. Jedenfalls sind keine 100% gläubig. Sondern nur die Erstlinge sind, die sich dem Herrn bedingungslos hingegeben haben, die eben glauben, die durch Christus neue, frohe, erlöste Menschen geworden sind, die sich ihm geweiht haben. Die werden entrückt. Und wenn du jetzt eine Minute vor 8 dein Leben total dem Herrn geben würdest, mit ganzem Ernst, und um 8 Uhr wäre die Entrückung, da wirst du auch entrückt. Ah, werden wir sagen, guter Heller. Mit 8, so weit darf man nicht gehen, weil da muss man doch geheiligt werden und muss alles in Ordnung bringen. Ich weiß von einem Mann, der hat in seiner Sterbestunde Christus gelästert. Und aber gleich darauf umgestellt, während er starb, als Verbrecher starb, hat er umgestellt. Und als Verdienter hat nichts Unrechtes getan. Aber ich habe verdient, was ich da tue. Und der Mann bekam von dem Herrn Jesus das Versprechen, wahrlich, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Wisst ihr, was das für ein Mann war? Er war das. Verstehst du? Er war nicht getauft, er war nicht konfirmiert, er war nicht kirchlich getraut, er war nicht kirchlich beerdigt. Er hat nichts Gutes getan, er hat seine Sünden nicht alle im Einzelnen gebeichtet, gar nicht. Aber er hat geglaubt, und zwar nicht im letzten Augenblick, sondern im ersten Augenblick, wo er vor die Entscheidung gestellt wurde. Ich sage das mit Bewusstsein, damit ihr es nicht macht, wie es viele machen. Ich hoffe auf die Fischergnade. Im letzten Augenblick, da wird noch 1, 2, 3, werde ich noch irgendwie in den Himmel gezaubert werden. Glaub das nicht. Glaub das ja nicht. Heute lebst du, heute bekehre dich. Ehe es morgen kommt, kann es ändern sich. Ich weiß nicht, ob ich euch mal die ergreifende Erlebnis schilderte. In Berlin, in der Hasenheide, in meiner Schlussversammlung, waren etwa 1000 bis 1200 Menschen da und auf Rahmen fühlen und wollten sich verabschieden. Und da kam einer und sagte, Bruder Heller, du musst mich jetzt anhören. Du musst mich jetzt anhören. Da sag ich, ja, guck mal, das sind so viele, die wollen mir noch was ausrichten, noch einen Gruß mitgeben. Das geht nicht, doch, du musst mich anhören. Und das sagte er mit einem solchen, ein kleiner Mann, mit einem Buckel. Ich kannte ihn so von Ansehen. Das hat mich so ins Herz getroffen, dass ich sagte, also ihr Lieben, ich kann euch nicht mehr die Hand geben, Gott segne euch. Wir sehen uns ja so Gott will im Herbst oder nächstes Jahr wieder und habe die weggeschickt und habe den Kleinen mitgenommen. Da hat er mir unter Tränen sein ganzes Leben gebeichert, seine tiefe Not, seine dunkle Schande, seine Gebundenheiten und Nöte und Ängste und hat sich ausgeweint. Ich habe den armen Krüppel an mein Herz gedrückt und habe gesagt, ja, der Herr dich liebt. Und habe ihm dann gesagt, es ist alles vergeben. Er wird unsere Sünden bekennen. Ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt. Und er hat nichts mehr zurückgehalten. Und er hat gesagt, das drängt mich. Ich bin so ein Mitläufer gewesen, so ein halber. Aber es hat mit mir nicht gestimmt. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und das war eine selige halbe Stunde. Und dann habe ich ihn verabschiedet und er ist heimgegangen. Und war kaum draußen auf der Straße, wurde er von einem Lastwagen erfasst und war sofort tot. Ich habe dann das nicht mehr erfahren, es war meine letzte Versammlung, ich flog am nächsten Morgen weg und habe dann die Zeitungsausschnitte geschickt bekommen. In der Hasenheide hat sich fast wie das zugetragen. Gerade vor dem Haus, wo das Evangelium verkündigt wurde. Und seitdem habe ich eine heilige Angst, wenn ein Mensch mit flehenden Augen vor mir steht, sie müssen mich anhören. Bitte, Sie müssen mich anhören. Ich habe eine heilige Angst. Seit diesem Erlebnis und höre den an. Ich schicke die anderen weg. Hast du das auch einmal gemacht, was der Krüppel gemacht hat? Hast du auch einmal reinen Tisch gemacht und dem Herrn den ganzen Jammer deiner Sünde und Schande und deines enttäuschten Lebens und deiner ungestillten Sehnsüchte nach Glück und Freude? Hast du mal alles rausgegeben? Hast du es getan? Tu es bald. Tu es bald. Fliehe nieder heute Abend und sag: Und womit du nicht fertig wirst mit deinen Zaubereisünden, mit deinen Sexualsünden und allem, womit du nicht fertig wirst, geh zu einem treuen Menschen. Es sind in München viele treue Menschen, die fähig sind, dir zu helfen. Aber mach's, mach's! Denn der Herr kommt bald. Für den ist er in der nächsten halben Stunde gekommen. Nachdem er, ach nein, die nächsten 7 Minuten. Henoch wurde entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte, und wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn, jetzt gedacht, jetzt bekommt es wieder Angst zu tun. Jetzt bekommt es wieder Angst zu tun. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. So. Und jetzt müssen wir alle, die wir hier sind, ohne Ausnahme, sagen, oh Gott, ich habe dir nicht immer wohlgefallen. Ich habe in meinem Denken, Fühlen und Wollen, in meinem Sein und Tun, in meinen Worten und Gedanken, waren oft Dinge, die haben dir nicht wohlgefallen. Sie waren eine Sünde, sie waren ein Unrecht, sie waren Bosheit. Ich habe Menschen geflucht im Geiste. Ich war an die Sünde behaftet und wollte gar nicht so recht los. Obwohl ich den Weg wusste und die Möglichkeit hatte. Oh Gott, ich stand nicht unter deinem Wohlgefallen. Und deshalb werde ich nicht entrücken. Deshalb bleibe ich zurück und gehe unter. Diesen Schluss haben schon viele gezogen. Aus diesem Wort. Ich weiß das. Das sehen soll. Aber in Christo Jesu. Höre gut. In Christo Jesu. Das heißt, wenn du in ihn hineingehst, wenn du ihm alles sagst, wenn du dich ihm total übergibst, wenn du ihm Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirklich fängst und dich selbst dazu in heiligem Ernst, stehst du unter dem Wohlgefallen Gottes. Wer dem Herrn Jesus angehört, auf dem ruht dasselbe Wohlgefallen Gottes, des Vaters, das auf seinem Sohne Jesus Christus ruht. Schaut mich an, ich habe euch Wichtiges zu sagen. Das ist wichtiger als der Bruder, der hereinkam und was er für eine Krawatte anhat und für einen Anzug, und das ist nicht so wichtig. Was ich euch zu sagen habe, ist viel wichtiger. Noch einmal. Dasselbe Wohlgefallen, höre gut zu, es handelt sich um dich, es handelt sich um jeden Einzelnen. Dasselbe Wohlgefallen, dieselbe Freude, dieselbe Seligkeit Gottes, die der Vater an seinem Sohn Jesus Christus hat, hat er auch an dir, trotz seiner Fehler, trotz seiner Sünden, trotz deiner dunklen Vergangenheit, trotz deines noch gar nicht vollendet Seins, trotz deiner Spannungen und Kämpfe und Neigungen und Leidenschaften und Wissen, die noch in dir toben. Wenn du in Christo Jesu bist, wenn du in ihn hineingegangen bist, wenn du dein Leben ihm total gegeben hast, so liebt dich Gott. Ich kann dir dafür eine Fülle von Bibelstellen geben, aber du hast ja selbst eine Bibel. Lies in diesem unbekannten Buch, da findest du es bestätigt. Und deshalb gilt das Wort auch uns. Mit großer Freude dürfen wir es nehmen. Henoch wurde entrückt, weil er das Zeugnis hatte, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Das heißt nicht ohne vollkommene Heiligung. Das heißt nicht ohne, dass man alles an Erbmasse überwunden hat und nicht völlig dem abgestorben. So heißt nicht, wenn es so hieße, dann würde von uns hier keiner entrückt werden. Ich wenigstens nicht. Denn unsere Natursubstanz bleibt dieselbe. Wir sind von Natur aus, auch nach unserer Bekehrung, fähig zu allem Bösen und unfähig zu allem Guten in uns selbst. Aber in Christo Jesu haben wir Lust am Guten und haben einen Hass gegen die Sünde und geben unsere Sünde und unser Ich immer wieder in den Tod und ergreifen und fassen und bergen uns immer wieder in den Herrn Jesus und sterben täglich. Aber das ist ein sieghaftes Sterben, das ist ein fröhliches Sterben. Und blamieren uns vor Gott und vor uns selbst. Und das ist ein gesegnetes Blamieren. Täglich. Und wer so steht, der wird entrückt. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, ob du entrückt würdest, wenn heute Nacht die Entrückung wäre oder nicht. Oder, ich schließe den ersten Punkt ab, durch die völlige Hingabe des Glaubens, durch das absolute, totale Neinsagen zur Sünde, zu allem, was Gott nicht gefällt, und durch das ungeteilte, totale Ja an Gott und Jesus Christus. Nur das Wohlgefallen auf uns, das Wohlgefallen Gottes, und wir werden entrückt. Ich weiß, dass jeder, der die Schrift kennt, wirklich kennt, in ihrem sowohl als auch, in ihrer Bipolarität, das heißt in ihren beiden Polen, diese Deutung nicht ablehnen wird. Keiner. Es gibt verschiedene Auffassungen, nur die ganz frommen, die extra Heiligen, sie werden entrückt. Das ist nicht wahr. Eine andere Auffassung, werden alle entrückt, alle Christen. Alle Christen, auch nicht wahr. Sondern die unter das Wohlgefallen Gottes, durch den Glauben gestellt sind, durch das totale Nein zur Sünde in jeder Form und das totale Ja zum Herrn, komme was da wolle. Und das kann selbst der Schwächste und Elendeste, ja gerade der Elendeste und Schwächste, der kann dieses totale Ja zu Gott am leichtesten geben. So, damit schließe ich das ab. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, ob er entrückt wird oder nicht. Zweitens, was geschieht denen, die nicht entrückt werden? Jetzt wird es dramatisch. Also ich habe vorhin gesagt, angenommen der Herr käme jetzt Und da wäre der Saal auf einmal, na wie voll noch? Viertes voll, halb voll, achtes voll, zehntes voll? Weiß es nicht. Gott weiß es. Dann blieben welche zurück. Und zwar die nicht den Herren völlig und ungeteilt gehören. Die frommen Mitläufer oder die, die heute zum ersten Mal da sind. Die würden sagen, ich weiß von all diesen Dingen nicht. Noch nie gehört. Entrückung nie gehört. Ich hatte mal unter meinen Zuhörern einen Oberst, der war schwerhörig. Und der hat dann, da habe ich über die Entrückung gesprochen. Und nachher kam er und sagte, ja Bruder Heller, ich möchte auch bei der Verzückung sein. Also, wie bitte, sagt er, die fragen doch von der Verzückung. Sag ich, nein, ich war von der Entrückung. Ja. Aber es kommt auch selber raus, de facto. Ich hätte nicht mehr nur vor mir stehen, diesen schwerhörigen Oberst. Meine Lieben, noch einmal. Wenn die Entrückung ist, werden die weggenommen, die unter dem Wohlgefallen Gottes stehen durch ihr Ja des Glaubens, gewirkt vom Heiligen Geist. Und dass das Nein zur Sünde ebenfalls gewirkt durch den Heiligen Geist. Denn von uns aus sagen wir nicht Nein zur Sünde. Da sind wir schlau und benutzen, was sich uns bietet. Und von uns aus sagen wir nicht Ja zu Gott und allen seinen Führungen. Das kann man nur durch den Heiligen Geist. Aber dahin kann und will der Heilige Geist dich führen. Wenn du die drei Kanäle, die er dir schenkt, benutzest, Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft in irgendeiner Form, irgendwo. Ob das hier ist oder anderswo, spielt keine Rolle. Wo diese drei Kanäle gelegt sind in dein Leben, dann kommst du zu dem vollkommenen Ja zu Gott und zu dem völligen Nein zum Feind und zur Sünde. Und wirst entrückt. Nimm das mit. Und die das nicht haben, die sind dann übrig. Und was geschieht denn mit denen? Was geschieht mit denen? Im Augenblick, wenn wir entrückt sind, beginnt eine Zeit, und da läuft schon vielleicht in ihren Anfängen, die wird genannt die Drangsal oder die Trübsal. Und zwar die große Drangsal oder die große Trübsal. Wenn wir entrückt werden, werden nicht nur wir, unsere Leiber verwandelt in einem Augenblick in die Gleichheit der Lichtherrlichkeit Christi und werden hinaufgenommen, sondern auch der in uns wohnende Heilige Geist, denn der wohnt ja in unseren Herzen. Auch der geht weg. Und da wird der weggenommen, welcher auffällt, dass die Erde nicht zusammenbricht in Sünde und Schande und Grauen. Und dieser Aufhaltende ist der Heilige Geist. Und das, was auffällt, das Gefäß, das auffällt, das sind wir. Solange wir hier unten sind noch und beten können für die anderen und leiden können um der anderen willen und die Sünden der anderen vor Gott bringen, solange wir noch hier sind, kann der Feind, der seine Zentrale jetzt hat in der Lufthimmel, der kann noch nicht hier auf der Erde erscheinen. Der kann erst kommen, hier unten sein, wenn das, was auffällt, der Heilige, die Gemeinde des Christus und der, welche auffällt, der Heilige Geist, wenn die hinweggenommen sind, dann ist freie Bahn. Dann kommt er herab. Dann wird es schön auf der Erde. Ah, dann kann man sich ausleben. Dann werden hier keine Versammlungen mehr gehalten, wenn die Entrückung war. Ah, da werden vielleicht Lichtbilder vorgeführt oder eine Bühne gebaut und Tänze der 20 schönsten Münchnerinnen oder ja, so etwas. Ja, so Sachen kommen dann. Und dann ist schön, dann sind diese Miesmacher, diese Mucker, die einem die Freude nehmen wollten, die sind dann weg, endlich weg und jetzt kann man leben. Verlösen, sein Fleisch austoben. Das wird herrlich wird das. Der ganzen Erde. Und die noch zurück sind, und jetzt gebt Acht, ich will das jetzt nicht näher ausmalen, die zurückbleiben, von euch, ich rede jetzt nicht von der Welt draußen, von den Gottlosen, ich rede jetzt von euch hier, von euch, die zurückbleiben, die in den Kirchen die Ernstesten waren, und die in den Gemeinschaften und Freikirchen und christlichen Kreisen, denen es ernst war, die aber nicht die letzte völlige Hingabe gewagt und gewollt haben, die sich zurückhalten ließen, die sich nicht ganz entscheiden konnten, die bleiben zurück. Und ich sage euch, die zurückbleiben, die werden nicht sagen, oh, jetzt wird es fein, endlich sind wir frei, jetzt können wir leben und genießen und die machen uns keine Gewissensbisse mehr. Das werdet ihr nicht sagen. Sondern ihr werdet sagen, so, wir haben es oft gehört. Und jetzt ist so gekommen, jetzt bin ich hier geblieben. Und die wahren Gläubigen sind jetzt. Ich habe immer gewusst, in der Tiefe meines Herzens, zu den ganz Echten gehöre ich nicht oder noch nicht. Ich habe es immer gewusst. Und jetzt wird es offenbar. Da werden viele sagen. Leute, von denen man es gar nicht glaubt. sollte werden entrückt, an die kein Mensch dachte. Stille, bescheidene Menschen, die da saßen, hören entrückt, die aber in ihrem Herzen Jesus angehörten. Keine Form, ich schwätze das wichtig durch. Die werden entrückt. Und andere, die Mitläufer waren und Ämter und Ansehen begehrten und Rollen spielten und so weiter, die bleiben zurück. Es hat einer gesagt, wenn ich mal in der Herrlichkeit beim Herrn bin, werde ich über drei Dinge staunen. Erstens mal, dass viele nicht dort sind, von denen ich dachte, die kommen gewiss in den Himmel. 10.000 Mark für Kirchenglocken gestiftet. Und das soll man nicht in den Himmel kommen. Oh, das wäre noch schöner. Und viele von denen, ich glaubte, sie sind nicht dort, sie sind da. Aber das, worüber ich mich am meisten wundern werde, ist, dass ich dort sein darf. Darüber werde ich mich am meisten wundern, dass Gott mit mir zum Ziel gekommen ist. Ein wunderbares Wort. Dass auch die innere, die pneumatische, die geistliche, göttliche Seite zeigt, welche Gesinnung die Gewissheit auslöst, ich gehöre ganz meinem Herrn. Kein Pharisäismus, keine freche Selbstsicherheit. Wir sind die Leibesglieder. Oder wie es jetzt Mode ist, wir sind die Hauptesglieder. Oder wie es auch jetzt Mode geworden ist, wir sind die Innenglieder. Wieso seid ihr die Außenglieder? Ja, so nicht, so nicht. Meine Brüder, das Wohlgefallen Gottes, das Kennzeichen derer, die entrückt werden. Und die nicht entrückt werden, die werden sagen, oh Gott, jetzt setze ich alles auf eine Karte. Ich will jetzt, Herr, ich will dir jetzt gehören. Und ich will jetzt ein Wort nehmen, das soll meine Kraft und meine Speise sein, dieses Wort. Und sie bekennen sich zum Wort Gottes und bekennen sich zum Namen des Herrn. Und ich sage jetzt gleich voraus, diese Leute, die dann diese Stellung einnehmen, die werden alle ausnahmslos umgebracht werden, wie das Vieh. Und das will ich euch biblisch beweisen. Heute sind wir unangefochten. Ich habe schon in vielen Orten und in den verschiedensten Umständen das Wort Gottes verkündet. Ich bin aber noch nie getötet worden. Aber die werden dann getötet. Ich lese es gleich vor. Meine Freunde, ich beantworte jetzt die Frage, was geschieht mit denen, die zurückbleiben? Ich habe gesagt, die Zeit, die dann anbricht, ist die große Drangsal oder die große Trübsal. Da ist der Heilige Geist weg, da sind die Gläubigen weg. Das ist Israel, kommt dann nach seinem Aufstieg, den es erlebt hat, in furchtbare Gerichte, wird verfolgt und gehasst werden, wie nie ein Volk gehasst worden ist und wie auch Israel nie gehasst worden ist. Was Hitler getan hat, das waren nur kleine Anfänge von dem, was in der Drangsalzeit sich im Großen vollzieht. Auch das sagte ich jetzt. Nie ist eine solche Drangsal gewesen und nie wird eine solche sein. Ich schlage nun einige Stellen auf, ich darf ja nicht allzu lang euch in Anspruch nehmen, und lese zunächst Offenbarung 6, 9 bis 11. Drei Verse. Offenbarung 6, 9, 10 und 11. Die Offenbarung läuft ab, wenn wir entrückt sind. Denn sie handelt ja von der Zukunft, von Israel, von der Letztzeit, von der Endzeit, von den letzten Tagen. Es gibt etwa 6 bis 7 Bezeichnungen dafür, die die Bibel gebraucht. Ich lese nun Offenbarung 6, 9 bis 11. Da heißt es, als es das 5. Siegel öffnete, das Lamm, sah ich unter dem Altar in den Himmel. Auf Erden gibt es viele Altäre, aber der Altar in den Himmel, in Engelsmaß heißt das, in Engelsmaß, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, nicht die Leiber, die sind im Grab oder zerrissen oder verbrannt, und auch nicht der Geist, der ist bei Gott. Ich sah die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Die Zurückbleibenden, die werden geschlachtet werden, nicht mit einem Mal. Das werde ich gleich vorlesen, dass das eine Zeit lang dauert, bis das über die ganze Erde geht. und zwar in jedem Volk, in jeder Sprache, in jeder Nation. Und deren Seelen sind unter dem Altar. Vorgestattet dafür, dass das Blut gegossen wurde und die Seele ist im Blut. Aber ich will diese Zusammenhänge jetzt nicht erklären. Wenn wir von Leib, Seele und Geist sprechen, werden wir davon zu reden haben. Um des Wortes Gottes willen, weil Sie sich zur Bibel bekannt haben, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, was Sie haben, weil Sie ein Zeugnis gegeben haben. Sie haben bezeugt, ich glaube an Jesus. Mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister haben dann geglaubt und sind entrückt worden und ich habe nicht den Mut gehabt, ich habe mich nicht ganz entschlossen, aber jetzt glaube ich dran. Und dafür wurden sie getötet. Heute ist das noch nicht. Heute wird keiner getötet in seines Zeugnisses willen. Das ist es nicht. So wie die hier. Geschlachtet steht hier, geschlachtet, wie man ein Tier schlachtet. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Die rufen dann, die geschlachteten, o Gott, räche uns. Du siehst, die haben uns umgebracht wie das Vieh. Wir haben daran nichts angestellt. Wir haben uns zu dir bekannt. Richte die und räche uns, die da auf der Erde sind. Ja, die sind ja erst da zum Glauben, zum Durchbruch gekommen und haben diese innere Verwandlung in Christi Art, in Christi Denken, in Christi Wesen, wie wir es erfahren dürfen, nicht miterlebt. Das ist ja alles an ihnen vorbeigerauscht. Waren ja nur Mitläufer, waren aber gar nicht von Herzen dabei. Und deshalb beten sie und werden dafür nicht getadelt. Wir hätten gesagt, was ist das für eine Gesinnung, die ihr da habt? Heißt doch, liebet eure Feinde und so weiter. Sie werden nicht getadelt. Gott richtet jeden Menschen gemäß der Erkenntnisstufe, auf der er steht. Denn Gott ist gerecht in allen seinen Wegen. Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weises Gewand gegeben. Das heißt, es wird anerkannt, ihr seid gerecht durch den Glauben. Das weiße Gewand. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Das weiße Gewand ist das Zeichen, du bist gerecht, deine Sünden sind vergeben. Bekam ein weißes Gewand, dieses Leben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte, nicht ihre Mitleibesglieder, die sind entrückt, die sind weg, aber ihre Mitknechte, die nehmen dann eine andere Stellung ein, die dienen Gott als Knechte, wir nehmen die Stellung als Söhne und Erben ein. Das ist ganz anderes. Aber es ist auch Rettung, es ist auch Rettung. Nur eine andere Stufe der Rettung. So wie es in einem Staat gibt, einen Herrscher, und dann gibt es alle möglichen hohen Beamten, und dann gibt es Volk, und dann gibt es Knechte, da gibt es sogar Zuchthäusler, und gibt sogar einen Gefängnisdirektor. Gehört alles mit zum großen Staat, und so ist es auch im großen Weltall Gottes. Sie sollten noch eine kleine Zeit ruhen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Also jetzt seid ihr eine Zeit lang noch zufrieden und ruht. Es sind noch mehr auf der Erde, wie auch, genau wie ihr, die sich bekennen zum Wort Gottes, die ein Zeugnis geben für den Namen Jesu. Und die werden auch umgebracht wie ihr. Wartet noch ein wenig. Bekommen Sie gesagt, bekommen ein weißes Gewand an. Und diesen Leuten begegnen wir wieder im nächsten Kapitel. Ich will euch auch vorlesen. Dieselben Leute. Ich lese Vers 9 in Kapitel 7. Nach diesem Zeichen siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Das ist die sogenannte unzählbare Schar. Vorher ist die Rede von 144.000 aus den 12 Stämmen Israel. Die sind genau gezählt. Bei Israel wird gezählt. Bei der Gemeinde und bei denen hier wird nicht gezählt. Bei Israel wird berechnet. Bei uns und bei denen hier wird nicht gerechnet. Das muss man mal verstehen. Da gehen einem viele Zusammenhänge auf. Da wird einem das Wort wunderbar klar und man schmeißt nicht mehr alles durcheinander. Wenn deshalb jemand zu euch kommt und sagt, ja, ihr müsst versiegelt werden von unseren Propheten und Aposteln, damit ihr zu den 144.000 gehört. Habe ich schon öfter erfahren. Und dann frage ich diese Leute, ja, sagen Sie mal, das ist ja interessant, dass sie zu den 144.000 gehören. Wissen Sie das gewiss? Ja, das weiß ich gewiss. Da sage ich, zu welchem Stamm gehören Sie denn? Und da sperren sie meistens den Mund auf, denn sie haben ja nur ihre angelernten Schlagworte. Und da sage ich, ja, sehen Sie mal, warten Sie mal, hier ist meine Bibel, da steht, das sind 12 Stämme. Und von jedem Stamm 12.000, 12 mal 12 sind das 44. Ja, zu welchem Stamm gehören Sie denn? Ja, das sind Sie fertig mit Ihrer Weisheit. Lasst euch doch nicht durch solche Dinge betören. Ja. Aber davon will ich nicht reden, obwohl das ein sehr interessantes Kapitel ist. Können wir da allerhand schöne Erlebnisse erzählen. Ich lese, nach diesem sah ich in sie eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation. Es gibt also in jedem Volk Menschen, die innerlich auf Gott eingestellt sind und doch das Letzte nicht ergriffen haben. Aus jeder Nation. Und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Throne und dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern. Sie haben es ja bekommen im vorhergehenden Kapitel. Sie haben es ja bekommen. Aus jeder Nation. Sie standen vor dem Throne. Meine Lieben, hört, es ist ein Unterschied, ob man auf einem Thron sitzt oder vor einem Thron steht. Wisst ihr, wie das zugeht? Das ist ein Unterschied, ob ich an einem Haus Freude habe, in einer kalten, rednerischen Winternacht, das erleuchtet ist, ich sehe hier in den Fenstern, da sind glückliche Menschen mit Musik, oder ob ich in dem Hause drin bin. Ein Unterschied. Wir als, die wir uns jetzt retten lassen, die wir jetzt durch den Glauben oder das Wohlgefallen Gottes kommen, wir werden einmal mit ihm oder in ihm auf den Thron versetzt. Und die, die dann einer späteren Heilskörperschaft angehören, die stehen vor dem Thron. Das war auch eine schöne Sache, vor einem Thron stehen zu dürfen. Wunderbar. Aber auf dem Thron, mit ihm, dem Hause, als Glied an seinem Körper versetzt zu sein, das ist unsagbar größer. Du kannst heute Abend zu dieser letzten Körperschaft kommen, indem du ganz dein Leben dem Herrn gibst. Ganz. Du dreiviertelste Bekehrer oder vierfünftelste Bekehrer oder Halbbekehrer. Gib dein Leben ganz dem Herrn. Und da kannst du da hineinreifen und wachsen. Da wirst du versetzt mit ihm auf seinen Thron. Und wenn du es nicht tust, ah, Gott hat dich lieb und wird dich retten. Aber das ist ein Weg, das ist einer der Rettungswege. Es gibt noch mehr. Es gibt auch Rettungswege aus dem Totenreich und aus der Hölle heraus. Aber das ist dann der Rettungsweg der Zurückbleibenden. Dann wirst du geschlachtet werden, nicht auf einmal. Aber du wirst geschlachtet werden, nicht alle zugleich. Das lesen wir noch an anderen Stellen. Und wirst dann vor dem Throne Gottes stehen. Das leitet in einem weißen Gewand direkt durch den Glauben. Aber es geht durch furchtbare Pein und Qual. Sie werden beschrieben in anderen Stellen der Schrift, besonders der Offenbarung. Du kannst es billiger haben, ich rede menschlich töricht. Der kürzeste Weg der Gnade ist der Gesegnete. Aber dann brich mit allem. Dann gib dein Ich und dein Fleisch und deine Seele und dein Begehren und deine Lüste und Leidenschaften, die du heimlich gepflegt hast, die du nie hast ans Licht kommen lassen, von denen du nie geredet hast, die dich aber innerlich hemmen und binden, gib die denn dort, lass dich davon lösen, gib dich ganz, und dann gehörst du zum Herrn. Dann ist dein Glück. Aber wenn dann die Entrückung war, dann wirst du sagen, ach, ich tue, ich hab ja gewusst, warum habe ich denn nicht ernst gemacht? So wirst du sagen. Ich lese weiter. Unzählbare Schar, große Schar, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und so weiter, gekleidet mit weißen Gewändern, vor dem Thron stehend in dem Lamme, mit Palmen in den Händen. Das ist noch ein Stück weiter. Weiße Gewand haben sie schon vorher bekommen, jetzt haben sie noch Palmen. Die Palme ist das Symbol des Friedens und der Liebe. Wenn ich auf sowas stoße, und dann nehme ich meine Kongregation und lese dann alle Stellen nach über Palme. Ach, das ist schön, das ist wunderbar. Da gehen einem Welten auf. Verbrennt mal eure Kriminalromane. Da gibt es diese Leibbücherei zurück. Wohl keine mehr. Und die illustrierten Zeitungen, die den halbnackten Weibern drauf. Guckt sie nicht mehr an. Ihr vergiftet ja das Spiegelbild eurer Seele. Und lest mal mehr in diesem heiligen Buch. Ihr werdet es nicht bereuen. Noch einmal, verkleidet mit weißen Gewändern und Palmen in den Händen und ruft mit lauter Stimme und fahren das Heil unserem Gott. Und auf dem Throne sitzt mit dem Lamme. Und alle Engel standen um den Thron her und so weiter und so weiter. Und nun ist einer, so wie es auf Erden Ältesten gibt in einer Gemeinde oder in Gemeinden, so gibt es auch im Himmel Älteste. Und einer von den himmlischen Ältesten, der geht nun zu Johannes. Johannes, der das ja alles geschaut hat, dem Gott das gezeigt hat, was bald geschehen soll. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir. In weißen Gewändern bekleidet. Wer sind Sie? Und woher sind Sie gekommen? Eine Doppelfrage. Erste Frage, was sind denn das für Leute, die da weiße Gewänder haben? Und Palmen haben? Und jauchzen und loben und vor dem Thron stehen? Und wo sind denn die hergekommen? Fragt er. Engel, den Johannes. Und der Johannes hat ihm keine theologische Vorlesung gehalten und hat alles besser gewusst. Sondern der Johannes, der hat etwas gesagt, was wir von ihm lernen sollen. Er hat gesagt, Herr, du weißt es, ich weiß es nicht. Wer nicht mehr sagen kann, ich weiß es nicht, das ist ein armer Kerl. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn wir das öfter sagen würden, demütiger wären, und ich sagen, oh, ich weiß alles besser, die anderen sind ja alle noch Dummköpfe, aber ich hab's gefressen. Brüder, davor, das ist eine böse Entgleisung, das ist eine schreckliche Fliege Satans. Unter denen, die sich für die Allerfrömmsten und Allergefördertsten halten. Das ist eine böse Sache. Ich war auch lange Zeit davon gefährdet und weiß, was das für eine Höllenschlinge ist. Ich sprach, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, hört gut, die aus der großen Drangsal kommen. Es gibt in der Schrift eine Zeit, die heißt die große Drangsal. Die dauert 7 Jahre, 2 mal 3,5 Jahre. Das ist die 70. Danielsche Jahrwoche. Ich müsste euch jetzt ein großes Programm entrollen von dem, das Gott für Israel gegeben hat. Und die kommen aus der großen Drangsal. Da waren sie drin. Und da sind sie umgekommen. Da sind sie geschlachtet worden. Und nun stehen sie vor dem Lamme und frohlocken. Und wir, die wir jetzt glauben, alle die, die jetzt glauben, die jetzt mit Bewusstsein ungeteilt dem Herrn angehören, die kommen nicht in die große Drangsal. Wir erleben die Anfänge, die sind ja schon da. Die Schatten der Endzeit werden schon hereingeworfen in die Jetztzeit. Aber wir kommen nicht in die große Drangsal. Denn erst muss der hinweggenommen werden, der aufhält. Und das, was aufhält. Aber die sind hineingekommen. Das sind die, die aus der großen, nicht aus einer großen Drangsal, sondern aus der großen Drangsal. Mit einem bestimmten Artikel. Und sie haben die Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht mit dem Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Throne und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Throne sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Sie werden nicht mehr hungern. Sie haben hungern müssen. Denn die Leute, die unter dem Antichristen nicht ein Zeichen annehmen, auf der rechten Hand oder auf der Stirne, die lässt man zunächst mal hungern und dürsten. Und zuletzt bringt man sie um. Ich komme nachher dran. Ich beweise es euch aus der Schrift heraus. Wir haben ein ähnliches ja schon gehabt. So kleine Anfänge. Das Hakenkreuz war eine harmlose Angelegenheit. Aber ein kleiner Anfang, ein kleiner Hinweis von dem, was der wahre Antichrist tun wird. Der Hitler war ja auch einer, aber ein kleiner. Aber das ist ein großer, der erste, der dann kommt. Und das Tier und der falsche Prophet. Diese satanische Dreieinigkeit. Und da heißt es dann, sie werden nicht mehr hungern und werden nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und leiten, den Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Sie werden also gewissermaßen mit Tränen den Augen geschlachtet werden und sterben. Und ankommen und Gott wird abwischen jede Träne. Welch ein wunderbares Wort. Dürfen wir natürlich auch auf uns beziehen. Aber es gilt hier für die, die aus der großen Drangsal gekommen sind. Die geschlachtet worden sind, die weiße Gewänder bekommen haben und die Palmen in die Hände bekommen haben und ein Loblied singen können. Und vor dem Throne stehen und dienen im Tempel. Tag und Nacht, gibt also noch Tag und Nacht. Das sind alles so kleine Dinge, die uns das Gemälde deutlicher werden lassen. Ich bin jetzt schuldig, euch noch zwei Dinge zu sagen, in den Minuten, die mir zur Verfügung stehen. Und ich möchte noch einige Verse vorlesen, ohne viel Erklärung. Ihr könnt das jetzt verstehen nach den Andeutungen, die ich machte, wenn ihr aufmerksam zugehört habt. Und ich lese jetzt noch aus Offenbarung 12 und 13 vor, wie es dann politisch auf der Erde aussehen wird. Und wie dann der Hass auf die Repräsentanten Gottes, das ist erstens Israel, sind zweitens die aus den Nationen, die auch gottesfürchtige Menschen sind, die sich dem Bösen nicht beugen. Solche hat es überall und immer gegeben. Ich lese aus Offenbarung 12 zuerst fünf Verse und dann einige Verse noch aus Offenbarung 13, um das Bild einigermaßen, soweit das in wenigen Minuten möglich ist, abzurunden und euch fassbar zu machen. Offenbarung 12 lese ich Vers 7 bis 12, wo geschrieben steht, es entstand ein Kampf mit dem Himmel. Michael und seine Engel, Michael ist der Repräsentant der Engelsfürsten Israel. Jedes Volk hat seinen Engelsfürsten. Und was die da unter sich ausmachen und verhandeln, das wirkt sich dann auf Erden aus. Und der Engelsfürst Israel heißt Michael. Und wir haben lange Zeit geglaubt, der Michael, der für Israel steht, der stünde für uns. Und daher kommt der Name der deutsche Michel. Das hängt damit zusammen. Das hängt damit zusammen. Ich war erstaunt, als ich dahinter kam und das merkte. Aus gewissen Zusammenhängen. Und Michael und seine Engel, lesen wir, kämpfte mit dem Drachen. Der Drache ist einer der Namen Satans. Es ist ein wunderbares Studium, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes einmal zusammenzustellen und die Namen Satans, dann auch die Namen der Gemeinde, Israels und der Gemeinde und so weiter. Und Drache ist einer der Namen Satans. Der Drache kämpft und seine Engel. Und sie siegt nicht, Satan und seine Engel. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Das heißt, sie wurden im Stück erst tiefer geworden. Runter auf die Erde. Jetzt ist er ja der Fürst der Gewalt der Luft. Und die Luft, die Atmosphäre, ist die unterste Schicht der Himmel. Und dann kommt die Stratosphäre. Das sind die Lichtengel, das sind die Strategen Gottes. Und dann kommt die Ionosphäre, die Troposphäre und dann die anderen Sphären, bis hinauf zum Thron. Das ist was Wunderbares. Die Sternbilder. Wenn ihr einen Gelehrten fragt, ich habe das getan, dann sagen sie mal, woher haben denn die Sternbilder ihre Namen? Ja, sagen sie, das wissen wir nicht. Die sind uralt, überliefert, sind von allen Völkern. Ja, kein Wunder, weil geschrieben steht, Gott führe die Sterne heraus und nenne sie alle mit Namen. Steht geschrieben. Und wir sind so töricht und glauben, was geschrieben steht. Glauben das als Wort und sagen nicht, das ist babylonisch, chaldäisches Einmengsen und so weiter. Ha, davon lassen wir uns nicht mehr betrügen vom Feind. Wir glauben an sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Aber dieses Wort, was ihr in den Händen habt, eure Bibel, die wird sich buchstäblich erfüllen. Und ihr werdet staunen, wie sie sich erfüllt. Und ihr werdet sagen, hätten wir doch mehr Zeit verwendet auf dieses Buch. Und weniger Zeit auf die Mode und auf Vergnügen, Essen und Trinken und Radio und Fernsehen und wie all der Dreck und Kitsch und Blödsinn heißt, mit dem uns der Teufel betrügt. Mehr auf dieses Buch. Jawohl. Also ich lese weiter. Ich lese weiter. Der Satan wird besiegt. Es wurde geworfen, der alte Schlange, welcher, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird. Hier sind gleich vier Namen. Der große Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Diabolos und der Satan, der Scheitan, der Widerstehende. Der den ganzen, die ganze Ökumene verführt. Das heißt alles, was bewohnt ist. Ökumene heißt alles, was bewohnt ist. Im letzten Sinn. Das heißt auch die Länder ums Mittelländische Meer, Ökumene. Heute ist ökumenisch was anderes. Ein Zusammenschluss alles aller Religionen. Heute ist Ökumene. Vorläufer vom Antichristentum. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Hinabgeworfen ist der Verschläger unserer Brüder. Die haben wieder einen Namen, im fünften. der Verkläger unserer Brüder. Wenn der Teufel die Frommen verklagen kann, oh, da hat er seine Freude. Er ist der Verkläger der Brüder. Wundert euch nicht, dass der Teufel die Brüder, die euch in besonderer Weise dienen, dass sie in besonderer Weise angefochten und verklagt und verleumdet werden. Wundert euch nicht. Der Verkläger der Brüder. Es gibt auch welche, die werden von allen geehrt. Fromme. Aber denen gilt das Wort, wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. Ihr müsstet gehasst werden von jedermann. Der Verkläger der Brüder, was dahinter steckt, an Tragik, an Tragödien von Kirchen und Weltgeschichte, das kann man gar nicht sagen mit einem Wort. Der Verkläger der Brüder wurde hinabgeworfen, der sich Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden. Die angeklagten Brüder. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt. Das steht im Urtext ihrer Seele, ihr natürliches Denken, Fühlen, Wollen, Empfinden, Genießen wollen. Das haben sie nicht geliebt bis in den Tod. So sieht man. Du überwindest den Teufel nach diesen drei Methoden. Erstens das Blut des Lammes, zweitens das Wort deines Zeugnisses und drittens deine Seele, deine Psyche. Nicht lieben. Wenn er seine Seele liebt und festhält, er richtet sie zugrunde. Wer sie aber loslässt, preisgibt, der zeugt sie hinein ins Gottesleben. So steht geschrieben. Der zeugt sie hinein ins Gottesleben. Dass sie preisgibt, dass sie loslässt. Brüder, das sind Wahrheiten von einer ungeheuren Tragik und Spannweite, die ich leider in diesen wenigen Minuten nur andeuten kann. Sie haben überwunden. Ach, Herr. Herr, mach mich zum Überwinder. So soll es jetzt in euren Herzen heißen, durch das Blut des Lammes, durch das Wort des Zeugnisses und durch das Nichtlieben unserer Seele, unseres Natürlichen, unseres Denkens, Fühlens, Wollens, Empfindens, unseres Durstes nach Schönheit und Glück und Freude und so weiter. Und wie all diese Schwärmerei und der Nebel heißt, mit dem der Teufel uns von Gott abhalten will. Versteht ihr mich? Ich weiß, dass ihr mich versteht. Und dass Sie, die noch nicht bewusst dem Herrn angehören, genau wissen, wo es bei Ihnen hängt. Lass dich in den Tod. Sage Nein zum Teufel und zu deiner eigenen Seele und sage Ja zu dem lebendigen Gott. Tu's in dieser Abendstunde. Darum seid fröhlich, ihr Himmel. Es werden die Himmel aufgefordert, sich zu freuen. Die Himmel, nicht der Himmel, die Himmel. Seid fröhlich, ihr Himmel. Und die ihr in ihnen wohnet, die Himmel bewohnt und die ihr in ihnen den Himmel wohnet. Wehe der Erde und der Meere. Die Erde sind die Nationen, das Meer sind die ist Israel und das Meer sind die Nationen. Und der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Das ist die eine Stelle. Und noch eine letzte Stelle. Ich lese aus dem 13. Kapitel noch wenige Worte. Da ist die Rede von der Dauer der zweiten Hälfte der Drangsalzeit. Dauert 42 Monate. Und dann ist dir angegeben, wie viele Tage sie dauert. Wie viele Tage von der Wiederaufrichtung des Heiligtums an. Und wie viele Tage von der Vereinigung Israels mit Christus an. Und so weiter. Genau angegeben. Am Ende vom Propheten Daniel. Lest mal nach. Forschet in den Schriften. Forschet täglich in der Schrift. Wie die Getreuen in der Urchristenheit. Und dieses Tier, das dann herrscht, der Drache, gibt dem Tier seine Gewalt. Der Drache ist der Satan. Und das Tier ist der Macher. Und der falsche Prophet, der Antichrist, das ist der Intelligenzminister. Der Goebbels. Und es wurde ihm, und sie beteten den Drachen an, die Menschen, weil er den Tieren die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an. Und sagten, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben. Von Gott! Diese Mächte können nicht tun, was sie wollen. Sie stehen unter einer Kontrolle Gottes bis hinein in die letzten Ausführungsbestimmungen. Meine lieben Freunde, es wurde ihm ein Mund gegeben zu Lästerungen. Vers 6. Wider Gott, seinen Namen zu lästern. Und seine Hütte, und die, welche ihre Hütte in den Himmeln haben. Und es wurde ihm gegeben, diesem Tier, mit den heiligen Gericht zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und Sprache und Nation. Und alle, die auf der Erde wohnten, werden es anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Lebensbuch des Lammes, von Anbeginn der Welt an. Es gibt verschiedene Lebensbücher. Eins vor Beginn der Welt und eins vor Beginn der Welt. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Ich komme zum Schluss, indem ich noch einen Vers lese. Noch einen Vers, der 15. Es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres unten zu geben, dem Drachen, dem Satan, auf das Bild des Tieres redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Wer nicht das Bild des Tieres anbetet, wird getötet. Wer nicht das Mahlzeichen des Tieres an Hand oder Stirne nimmt, hat die Auswahl. Also so kleine sind die gar nicht, die lassen die Wahl. An der rechten Hand oder Stirne wird getötet. Alle, die nicht dem Teufel gehören und verfallen, um einst mit ihm hinabgestürzt zu werden, die werden getötet. Alle. Und diese Vollmacht hat das Tier von Gott. Denn es ist keine Gewalt, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, sagt Jesus zu denen, die ihn zu Tod brachten und verurteilten. Das bringt die Zukunft. Was willst du jetzt? Möchtest du zu denen gehören, die hinaufgenommen werden in die Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt? Dann gib ihm dein Leben total. Oder willst du den Dingen verfallen, die ich eben mit ganz wenigen Sprüchen nach der Schrift, nach Gottes Wort gezeichnet habe? Denn nach der Entrückung kommt die Drangsalzeit. Und was in der Drangsalzeit, in der großen Drangsal vorgeht, habe ich euch in wenigen Sprüchen in der Hauptsache dargestellt. Wer wird entrückt? Alle, die ungeteilten Herzens dem Herrn gehören, die sich locken und ziehen lassen hinein, sich selbst ihm zu weihen. Was geschieht mit denen, die zurückbleiben? Sie werden auch aufwachen für Gott. Sie werden den Feind auch überwinden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses und indem sie ihr Leben bereit sind, den Tod zu geben und es den Tod geben müssen, denn sie werden alle getötet werden, werden gequält werden, zu Tode wie das Schlachtvieh. Nicht auf einmal, nach und nach. Und dann werden sie vor dem Throne Gottes stehen. Und die Welt draußen, die nichts von Christus wissen wollen, ihr seid ja lauter fromme Leute, sonst wäre ihr ja nicht hierher gekommen. Aber Gottes Kinder seid ihr doch nicht alle. Aber die draußen, die gehen den Weg des Verderbens, der bewussten Ablehnung Gottes und Christus. Das ist die Situation, in der wir stehen. Und nun entscheide dich, ich rede menschlich, entscheide dich, was aus dir werden soll. Es ist menschlich gesprochen, ich sage menschlich gesprochen, deine Sache. Gott weiß genau, wie alles läuft. Aber trotzdem ist es deine Sache, wie wir uns entscheiden. Gott gebe, dass du dich recht entscheidest. Und dass du es wagst, dem Herrn ungeteilten Herzens zu gehören. Jesus wartet auf dich. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wer von euch ist nicht mühselig und beladen? Und wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinausstoßen. Das Wort gilt auch heute, auch in dieser Abendstunde. Gilt auch dir, wer du auch seiest. Der Herr segne euch, um Jesu Christi willen. Amen.